SR Kultur. Religion und Welt.
Am Mikrofon ist heute Matthias Alexander Schmidt. Herzlich willkommen dazu. Damit die Medizinstudierenden am Uniklinikum in Homburg den menschlichen Körper möglichst gut kennenlernen können, aber auch damit Ärztinnen und Ärzte Operationstechniken lernen und üben können, braucht es Körperspenderinnen und Spender. Also Menschen, die sich noch zu Lebzeiten bereit erklären, ihren Körper nach ihrem Tod für die Medizin zur Verfügung zu stellen. Um sich bei Ihnen und Ihren Angehörigen zu bedanken, gibt es jedes Jahr eine Trauerfeier in Homburg mit anschließender Beerdigung. Gestern Vormittag war es mal wieder soweit. SR-Kulturreporterin Lea Kielnecker war dabei und hat mit Angehörigen und Studierenden gesprochen.
Hunderte Studierende, Angehörige und Mitarbeiter der Universität sind in die Fronleichnamkirche in Homburg gekommen, um von den Körperspendern Abschied zu nehmen und ihren Dank und Respekt auszudrücken. Joachim Roden aus Saarlouis und seine Frau besuchen die Trauerfeier schon seit Jahren regelmäßig.
Die ist zum einen sehr ergreifend. Erst einmal war ich hier, das war so für die Seele, die Trauerfeier. Und zudem, warum ich hierher komme, ich bin seit 2005 hier eingetragen, habe einen Spenderausweis und deswegen stimme ich dem zu, von ganzem Herzen.
Eines Tages wird also auch für Joachim Roden im Rahmen einer solchen Trauerfeier eine Kerze angezündet werden.
Das ist auch hier immer dann zum Ausdruck gekommen, dass diese Studenten, die angehenden Ärzte, besser an einem Körper, an einem toten Körper von einem Menschen arbeiten als an einer Plastikpuppe. Und das war für mich auch der Grund, es muss ja weitergehen und deswegen meine volle Überzeugung, meinen Körper zu spenden.
Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum Menschen sich für eine Körperspende entscheiden. Die einen wollen die Medizin unterstützen, die anderen Angehörige entlasten. So erzählt es zum Beispiel Martina Forster, deren Eltern sich schon früh für eine Spende entschieden haben.
Ich weiß noch, ich war damals 15. Da denkt man, die Eltern leben ewig. Ne? Sie wollten das eigentlich hauptsächlich machen, dass wir als Kinder nichts machen müssen, nichts kümmern müssen.
Denn um alles Weitere, von der Konservierung bis zur Beerdigung, kümmert sich nach dem Tod der Spender die Abteilung für Körperspenden der Uniklinik. Deren Leiter, Professor Dr. Thomas Czernik, erklärt, dass dieser Prozess für die Angehörigen oft eine lange Wartezeit bedeutet.
Es kann halt manchmal sein, dass die Bestattung erst 2 Jahre nach dem Versterben durchgeführt werden kann. Das hängt von der Verwendung im Einzelnen ab. Manchmal kann die Bestattung auch im gleichen Jahr erfolgen. Das kann man aber nicht vorher festlegen.
Vinzenz Hirschfeld aus Ramstein hat es jetzt zum Beispiel 1,5 Jahre gedauert, bis er seine Frau beerdigen konnte.
Lang war man geplatzt für das Trauer. Aber jetzt finden wir wenigstens mal einen Platz, wo man sie besuchen kann. Das ist wichtig, dass man abschließen kann.
Eines Tages will auch er seinen Körper der Medizin zur Verfügung stellen. Auf der anderen Seite sind Medizinstudenten wie Elias Kienel, die dadurch im Präparierkurs die Anatomie an echten Körpern erlernen können. Für ihn war es das erste Mal, dass er an einem toten Menschen gearbeitet hat.
Es war schon anfangs etwas befremdlich, einfach ja, weil man das in der Regel eben so noch nicht erlebt hat. Klar hatte man im Krankenhaus eben auch schon mal im Pflegepraktikum beispielsweise mal einen Todesfall mitbekommen, aber es ist eben schon nochmal was anderes, wenn man dann in so einen Raum kommt, wo eben lauter Tische stehen, wo dann eben Körperspender drauf liegen.
Circa 80 Spenden benötigt die Uniklinik in Homburg jedes Jahr für die Ausbildung von Studierenden und Ärzten. Und Jahr für Jahr veranstaltet sie eine Trauerfeier für alle Spender. Das ist auch für die Studierenden ein wichtiges Ereignis, erzählt Marina Recht.
Im Grunde ist es für mich, dass ich meinen Respekt erstens an die Angehörigen zolle, die das halt auch mitmachen, dass man jetzt, auch wenn man nicht selbst der Spender ist oder die Person ist, damit erstmal weiß, okay, ich kann meinen Verwandten, meinen Geliebten, was auch immer, nicht sofort beisetzen, sage ich einfach mal. Deswegen ist es einfach wirklich Respekt zeigen, sich auch vor allem bedanken, dass die Körperspender das machen und dass die Angehörigen das auch mitmachen.
Ihren Respekt zeigen die Studierenden auch, indem sie die Trauerfeier aktiv mitgestalten. Sie verlesen die Namen der Spender, zünden für jeden eine Kerze an. Der Unichor begleitet die Veranstaltung musikalisch.
Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk.
Anschluss werden die Spender auf dem Homburger Hauptfriedhof beigesetzt. Dort haben die Angehörigen dann endlich einen Ort zum Trauern.
SR-Kulturreporterin Lea Kielnecker über die Trauerfeier für Körperspenderinnen und Spender in Homburg. Wir kommen in Religion und Welt gleich noch zu einem Kulturthema aus der Region, aber zunächst blicken wir nach Brasilien, in ein Land, in dem Umweltaktivistinnen und Aktivisten immer noch gefährlich leben. Anfang der Woche wurde in der brasilianischen Stadt Belém die 30. Weltklimakonferenz eröffnet und das römisch-katholische Erzbistum Belém erinnert an diesen Tagen an die Menschen, die wegen ihres Einsatzes für die Umwelt getötet wurden, und nennt sie die Märtyrer für das gemeinsame Haus. Ina Rotscheid war vor Ort und sie erinnert zunächst an einen besonders prominenten Mordfall.
Es ist der 12. Februar dieses Jahres. In vielen Gemeinden Brasiliens werden Gedenkgottesdienste zu Ehren von Dorothy Stang begangen. 20 Jahre zuvor, am 12. Februar 2005, war die amerikanisch-brasilianische Ordensschwester auf einem Waldweg bei Anapu im Bundesstaat Pará ermordet worden, mit 6 Schüssen aus nächster Nähe.
Hoje foi dia de lembrar a luta da missionária Dorothy Stang, assassinada há 20 anos por defender pequenos agricultores contra.
Auch in den Nachrichten ist das ein großes Thema. In Brasilien ist die in den USA geborene Ordensschwester längst eine Symbolfigur. Über 30 Jahre hatte sie in Brasilien gelebt und sich im Amazonasgebiet gegen die Abholzung und für die Rechte der Landlosen, Kleinbauern und Landarbeiter eingesetzt. Den Oligarchen war sie damit ein Dorn im Auge. Immer wieder war die 73-Jährige bedroht worden. Wenige Tage nach dem Mord wurden 2 Täter verhaftet. Ihr Auftraggeber, ein Großgrundbesitzer, soll ihnen dafür umgerechnet 15.000 Euro gezahlt haben. In Brasilien leben Aktivisten gefährlich. Allein im vergangenen Jahr wurden der NGO Global Witness zufolge 12 Umweltschützer getötet. Hunderte stehen unter Polizeischutz. Unilson Costa von der Nationalen Kommission der Landpastoral sagt:
Es ist die Straflosigkeit, die diese extreme Gewalt gegen Menschenrechtsaktivisten, Gemeindevorsteher und Umweltschützer befördert, gegen Menschen, die sich für den Amazonas oder die Rechte der Menschen einsetzen. Wir haben es mit Dutzenden von Fällen zu tun. Das Gefühl der Unsicherheit ist noch größer geworden.
Auch der gebürtige Österreicher Erwin Kreutler wurde immer wieder bedroht. Der ehemalige Bischof der Diözese Xingu Altamira setzt sich seit Jahrzehnten für den Erhalt des Amazonas und die indigenen Völker ein. Vor allem mit seinem Protest gegen das gigantische Staudammprojekt Belo Monte und die Zwangsumsiedlung tausender Menschen machte er sich Feinde. Ende der 80er Jahre überlebte er knapp einen Mordanschlag. Zwischenzeitlich wurde sogar ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Im Schweizer Fernsehen erzählte er:
Es gibt eine Mafia, eine verschwindend kleine Oligarchie, die mir den Kampf angesagt hat. Weil es geht um viel Geld. Und wenn ein Bischof da aufsteht, zusammen mit diesen Leuten, die wissen dann genau, der wiegelt dieses Volk auf, so denken die. Die haben bei keiner Predigt von Belo Monte gesprochen bis heute, tue ich nicht. Aber wir haben andere Möglichkeiten, zusammenzukommen, nach dem Gottesdienst. Da fragen mich die Leute. Und da sage ich dann einfach, was ich denke. Und das gibt dann natürlich, da geht es um Millionen. Und das schafft mir diese Feinde.
Es sei sehr gefährlich. Das bestätigt auch Paulo Sergio Rodrigues. Er arbeitet für den indigenen Missionsrat CIMI, der seit vielen Jahren vom deutschen Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat unterstützt wird. CIMI setzt sich für den Schutz von Land, Leben und Rechten der Indigenen ein, betreibt Aufklärung.
Ich wurde schon einmal von Indigenen bedroht, weil ich mich für meine Gemeinde eingesetzt habe. Es gab einen Konflikt mit dem Häuptling, dem Kaziken. Am Ende ging es um Geld und wer das Sagen hat. In seinen Augen hatte ich kein Recht, dort zu sein. Das kann auch passieren. Wir gehen auf jeden Fall Risiken ein.
Menschen, die für den Schutz des Amazonas ihr Leben aufs Spiel setzen, will das Erzbistum Belém jetzt ehren. Dort, wo aktuell die Weltklimakonferenz stattfindet, hat die katholische Kirche ein Programm und Aktionen auf Ebene der Zivilgesellschaft organisiert. An diesem Mittwoch wird es eine Caminhada dos Martires da Casa Comum geben, einen Gedenkmarsch für die Märtyrer, die wegen ihres Einsatzes für den Umweltschutz getötet wurden. Dazu sagt der Erzbischof von Belém, Dom Júlio Acamini.
Es gibt viele Christen, die ihr Leben für die Bewahrung der Schöpfung aufs Spiel setzen, weil andere Menschen bereit sind, für ihre Interessen zu drohen, zu zerstören und zu töten. Mit unserer Aktion wollen wir an sie erinnern und zeigen, dass es sich nicht um Protest handelt, sondern um ein Zeugnis und dass ihr Opfer nicht umsonst war.
Offiziell vom Vatikan anerkannte Märtyrer sind sie nicht. Trotzdem findet der Erzbischof die Bezeichnung passend.
Gott hat die Schöpfung für alle Menschen gemacht und nicht nur für einige wenige, damit sie diese ausbeuten und zerstören, ohne Rücksicht auf zukünftige Generationen. Darum ist der Einsatz für die Bewahrung der Schöpfung ein Glaubenszeugnis. Diese Menschen sind Zeugen und Vorbilder für Engagement, Nächstenliebe und den Glauben an Gott. Deshalb sprechen wir von Märtyrern.
Dorothy Steng wurde inzwischen auch offiziell vom Vatikan anerkannt. Erst im September benannte Papst Leo XIV. Neue Märtyrer und Glaubenszeugen des 21. Jahrhunderts, unter denen auch die amerikanisch-brasilianische Ordensschwester war. Ihre Mörder und die Hintermänner wurden Jahre nach der Tat und erst nach einem zähen juristischen Ringen von einem brasilianischen Gericht zu langen Haftstrafen verurteilt.
Ina Rotscheid berichtete von der Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém. Zurück ins Saarland. Mit Kino-Highlights geht es hier gerade Schlag auf Schlag. Gerade erst wurde der Günter-Rohrbach-Filmpreis in Neunkirchen verliehen und das Filmfestival Max-Ophüls-Preis geht auch bald wieder los. Zum quasi Durchhalten jetzt eine weitere Filmreihe in der Saarbrücker Innenstadt, die jüdischen Filmtage. Jana Bohlmann nimmt uns mit.
And I just wouldn't go without it. And so she let me have it. It's kind of a picture that changed my life, because then as I looked through the insides.
Mais non, c'est pas flou, non? Et là, il doit y avoir des trucs rouges avec des chiffres. Je peux?
Je prends pas mettre d'élégance à la noche, là, quand on dit gens qui attendent la pista.
Es geht international zu bei den diesjährigen jüdischen Filmtagen im Saarbrücker Kino 8,5. Die Filme kommen aus Israel, Argentinien, den USA und Frankreich und werden natürlich mit Untertiteln gezeigt.
Unser Thema auch immer ist Völkerverständigung. Deswegen zeigen wir auch andere Filme aus allen Ländern der Erde, wenn es geht. Und dass man halt von hier aus einen Blick in die Welt halten kann. Und wenn man was anderes auch mal mitgekriegt hat, dann hat man auch die Möglichkeit, seine Vorstellungen zu revidieren oder zu ändern oder auch einfach mehr zu verstehen, was man vorher nicht verstanden hat.
Erklärt die Kinoleiterin Ingrid Kraus. Seit 16 Jahren schon gibt es die jüdischen Filmtage im Kino 8,5. Organisiert werden sie vom Kinoteam und der Synagogengemeinde Saar. Deren Geschäftsführer Jewgeni Brinski legt großen Wert auf die Veranstaltung.
Die sind ganz wichtig, weil die gehören zu wenigen Möglichkeiten der Begegnung, des Dialogs, des Austausches und vermitteln jüdische Kultur auf eine sehr, sehr ansprechende Weise.
Gezeigt wird eine bunte Mischung an Filmen, in denen jüdisches Leben im Mittelpunkt steht. Eine Woche lang gibt es jeden Tag einen Film aus der jüdischen Welt. Für Kinoleiterin Ingrid Kraus gibt es gleich mehrere Highlights. Zum einen den argentinischen Film I Had the Heart, in dem es um einen ehemals erfolgreichen Musikproduzenten geht, der in einer Krise steckt.
Was auch schön ist, der Dokumentarfilm über den Arzt Wiegelman, der halt diese Maus erfunden hat, über die Nazi-Zeit, ist ganz berühmt. Und da gibt es einen ganz tollen neuen Film aus den USA über den Herrn Spiegelman. Aber ich denke, es ist bestimmt interessant, sich möglichst viele der Filme anzusehen.
Darüber hinaus auch noch zwei weitere Veranstaltungen, ein Konzert in der Saarbrücker Synagoge sowie die Veranstaltung Schabbat bei Freunden, bei der Besucherinnen und Besucher noch ein bisschen tiefer in die jüdische Kultur eintauchen können.
Für uns ist wichtig, dass nicht-jüdische Menschen vor allem in die Synagoge kommen, die Gemeinde kennen, jüdische Menschen kennenlernen, sich begegnen, sich austauschen, dass sie einen Einblick bekommen in die jüdische Kultur und die Möglichkeit, sich mit jüdischen Menschen auszutauschen. Respektvoll, freundschaftlich, auf Augenhöhe. Dadurch möchten wir interreligiösen Dialog fördern.
Gerade mit Hinblick auf die momentane Weltlage empfinden Jewgeni Brinski und Ingrid Kraus die jüdischen Filmtage als ein ganz besonderes Zeichen.
Also man sollte einfach kommen, weil es ist ja jetzt auch durch den Krieg und diese ganze schlimme Geschichte Israel und Palästina ist ja vieles in der Presse und man kennt die ganzen Hintergründe oft nicht. Unsere deutsche Vergangenheit tut ein Übriges. Die Gesellschaft ist immer mehr gespalten, was dieses Thema angeht. Und wir wollen eigentlich genau das Umgekehrte. Wir wollen eine Völkerverständigung, das heißt auch das gegenseitige Verstehen. Und wir haben auch mit der Synagogengemeinde im Vorfeld genau darüber gesprochen, dass es unser gemeinsames Interesse ist, eben das darzustellen und interessierten Menschen die Möglichkeit zu geben, in das jüdische Leben einen Blick zu werfen.
Jana Bohlmann über die jüdischen Filmtage im Kino 8,5 in Saarbrücken. Zur Eröffnung wurde der Film The Property in der Synagoge in Saarbrücken gezeigt. Die Filmtage laufen noch bis kommende Woche Mittwoch. Und das war Religion und Welt für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Matthias Alexander Schmidt und sagt vielen Dank fürs Zuhören.